Herzlich willkommen zu unserem Podcast Inside Out. Einsichten über unsichtbare und mächtige Prozesse in der Arbeitswelt. Mein Name ist Tina Feuerstein, ich bin Psychologin, Betriebswirtin und Beraterin bei M19 und spreche heute mit meiner Kollegin Carla über einen weiteren Führungsstil, und zwar den lebendig sprunghaften bzw. auch histrionischen Führungsstil. Hallo Carla.
Ja, hallo Sina. Ja, mein Name ist Carla Albrecht, ich bin Psychologin, Geschäftsführerin und Beraterin bei M19 und wir widmen uns heute eben einer weiteren Facette unserer psychodynamischen Führungsstile und werden folgende Fragen beantworten. Einerseits, was versteht man denn eigentlich unter dem lebendig sprunghaften bzw. histrionischen Führungsstil? Was geschieht auf der inneren Bühne einer lebendig sprunghaften Führungskraft? Und wie gehe ich damit um, wenn jemand eine starke Ausprägung in diesem Führungsstil hat? Und vielleicht sprechen wir erstmal drüber, warum es sich lohnt, heute zuzuhören und warum es sich auch vielleicht lohnt, sich mit diesen Führungsstilen auseinanderzusetzen.
Ja, ich würde sagen, es lohnt sich, weil wir uns einerseits nochmal anschauen, woher kommt denn überhaupt diese Theorie dieses in dem Fall histrionischen Führungsstils, weil wir auch uns damit beschäftigen, was geht denn bei diesen Personen im Innenleben vor, warum verhalten sie sich so, und wir bringen natürlich wie immer auch ein Fallbeispiel mit und gucken uns dann auch an, und was kann man denn jetzt tun, also was mache ich als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin oder aber auch als Coach oder Beraterin, wenn ich mit so einer Person im Arbeitskontext zu tun habe. Sollen wir mal starten mit der Frage, was versteht man denn überhaupt unter einem psychodynamischen und dann nochmal spezifischer unter einem histrionischen Führungsstil?
Ich glaube, man kann sagen, das Besondere an den psychodynamischen Führungsstilen ist, dass sie auf den Persönlichkeitstheorien fußen, die schon sehr lange eine Tradition in der Psychologie und aber auch vor allem im psychoanalytischen Kontext haben. Und es ist ja immer eine Frage, ob es Sinn macht, Menschen in so Kategorien zu setzen und zu sagen, du bist histrionisch. Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu sagen, dass wir das gerade nicht wollen, sondern wir haben ja insgesamt 6 Führungsstile, die wir der Reihe nach ja auch in unseren Podcasts vorstellen. Und in den Podcasts gucken wir vielleicht immer auf die Extreme, weil es daran ja auch plastischer wird. Und man muss sich aber bewusst sein, dass jeder von uns Anteile von all diesen 6 Führungsstilen hat und vielleicht manche Facetten, manche Stile etwas stärker ausgeprägt sind. Und wir haben uns ja auch bewusst dafür entschieden, einerseits einen beschreibenden Begriff zu verwenden, lebendig sprunghaft, der auch 2 Facetten vereint, eine positive, lebendig, und eine, die vielleicht eher kritisch werden könnte, das sprunghafte. Und gleichzeitig ist es uns auch wichtig, eben den klinischen Begriff zu verwenden, weil das auch sozusagen die Historie ist oder man auch gucken kann, wenn das extrem ausgeprägt ist, in welche Form der Persönlichkeitsakzentuierung fällt es dann. Außerdem ist es einfach wichtig zu wissen, es gibt jetzt keinen guten oder schlechten Stil. Alle haben ihre Berechtigung und die Frage ist eben immer eher, wie geht man damit um? Und wie hängt es auch damit zusammen, in welcher Organisation oder Position ich mich gerade befinde? Und da können auch manche Stile einfach ausgeprägter sein.
Ich finde nochmal gut, wie du gerade gesagt hast, dass diese psychodynamischen Führungsstile uns ja Einblick in unbewusste Prozesse geben, die uns im tagtäglichen Leben beeinflussen, sprich die einen Einfluss darauf haben, wie wir uns verhalten, wie wir in Interaktion mit anderen treten. Und ich würde auch gerne nochmal hervorheben, dass es weder ein Gut noch ein Schlecht gibt. Das heißt, dass wir uns ja auf einem Kontinuum bewegen. Und wer von unseren ZuhörerInnen jetzt schon andere Podcasts zu Führungsstilen von uns gehört hat, weiß, welche es noch gibt. Und wir haben wahrscheinlich auf allen eine gewisse Ausprägung. Die Frage ist eher, wie stark wir ausgeprägt sind und was in welchem Kontext mehr in den Vordergrund rückt.
Gut, jetzt haben wir uns ja eher allgemein mit den psychodynamischen Führungsstilen kurz beschäftigt, um nochmal eine Einführung zu geben. Jetzt wäre es ja an der Reihe, nochmal zu gucken, was macht denn jetzt diesen lebendig sprunghaften Führungsstil aus? Was kann ich mir darunter vorstellen oder was ist charakteristisch für Personen, die darin eine hohe Ausprägung haben?
Ich finde, der der Name sagt es ja auch schon ein bisschen. Man kann vielleicht sagen, der Name ist Programm. Also eine lebendig sprunghafte Person oder Führungskraft ist jemand, der sehr schnell begeisterungsfähig ist, jemand, der schillernd von Geschichten und Ideen erzählt und gleichzeitig aber auch jemand, der ein großes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Anerkennung hat und dieses Bedürfnis ein Stück weit auch dadurch einfordert, sage ich jetzt mal, durch eben sehr dramatisches oder vielleicht auch expressives Verhalten. Also jemand, der die Bühne sehr gerne mag.
Ja, ich finde auch schön diesen Begriff Action Now ist das Wichtigste. Es muss irgendwie was passieren. Also mit jemandem, der diesen Führungsstil in der hohen Ausprägung hat, da wird es definitiv nicht langweilig, sondern da sprudeln die Ideen, da ist immer was Neues im Raum, was man mal machen könnte. Und ich finde, das Schöne ist ja auch, du hast ja gesagt, diese Begeisterungsfähigkeit, die ist ja häufig auch sehr ansteckend. Also wenn man auf solche Führungspersönlichkeiten trifft, dann hat man auch so das Gefühl so, ja stimmt, wir können die Welt neu erfinden, das ist kein Problem. Also es hat wirklich eine große Anziehungskraft auch.
Das ist die lebendige Komponente. Jetzt haben wir sie ja lebendig sprunghaft genannt oder nennen sie lebendig sprunghaft. Das Sprunghafte steht ja auch dafür, dass die Begeisterungsfähigkeit so schnell, wie sie kommt, auch gleich schnell wieder gehen kann. Das heißt, diese Personen springen von einer Idee zur nächsten und sind auch da gut in der Lage, andere mitzunehmen und mitzureißen, sind aber nicht so gut in der Lage, Ideen oder auch Prozesse und Themen dann konsequent zu verfolgen, sondern sie springen eben sehr gerne.
Ja, jetzt haben wir gehört sozusagen, was sind vielleicht erste Stärken oder auch Schwächen einer Führungskraft mit dieser Ausprägung. Wenn man sich jetzt in die hineinversetzt und mal so spricht aus der Ich-Perspektive, wie fühlt sich jemand und was ist da auf der inneren Bühne los? Und ich denke da gerade an eine Szene, die ich gestern hatte mit einer Geschäftsführerin in einem großen Workshop mit deren nächsten Ebene. Und wir haben relativ lange über ein sehr technisches Thema geredet, wo es wirklich darum ging, Prozessschritt für Prozessschritt für Prozessschritt festzulegen. Und man hat einfach gemerkt, wie sozusagen diese Führungskraft immer sozusagen
hibbeliger
wurde und dann irgendwann sagte so, ja, aber das brauchen wir doch alles gar nicht so. Wir könnten es doch einfach so lösen und diese drei Sachen machen und dann wäre es doch viel besser. Und man merkte so richtig, wie Energie im Raum war und manche dann sagten, stimmt, wir können uns diesen ganzen zwanghaften Prozess sparen, lasst uns einfach diese drei Sachen machen. Also dieses, und da kommt beides raus, dieses Sprunghafte, es war zu langweilig, das irgendwie zu Ende zu verfolgen und gleichzeitig halt auch dieses Begeisterungsfähige und auch dieses, dass es schnell gelingt, Gefolgschaft zu erzeugen. Und was ja auch eine Besonderheit ist bei diesem Führungsstil, ist dieses Thema, die Angst, der ausgeschlossene Dritte zu sein. Und ich glaube, bei dieser Geschäftsführerin hat man sehr gut gemerkt, dass sie sich ins Abseits gedrängt gefühlt hat. Also sie hatte das Gefühl, sie ist nicht mehr wirklich dabei, sondern sie steht ein bisschen zu sehr am Rand. Und daraufhin war es ganz wichtig, schnell wieder in den Mittelpunkt zu kommen. Und natürlich war sozusagen diese Idee, etwas Neues zu machen, damit verbunden, jemand anderen abzuwerten, nämlich denjenigen, der diesen aufwendigen Prozess sozusagen leiten muss. Und dadurch kam es auch zu so einem Ausschlussmoment, wo alle sagten, ja stimmt, es war auch gar nicht so gut vorbereitet hier und so können wir nicht arbeiten. Und also es kam zu diesem Moment, wo sozusagen sich wieder eine neue Gruppe um die Geschäftsführerin gebildet hat und der Rest ausgeschlossen war. Und diese Sorge vor Ausschluss oder nicht gesehen werden, am Rand stehen, mit den Ideen nicht mehr wirklich ankommen. Das ist was, vor dem diese Personen mit diesem Führungsstil einfach eine große Sorge haben.
Das heißt, der unbewusste Prozess, der da eine große Rolle spielt, ist die Angst, nicht dazuzugehören. Und reagiert wird darauf, indem in diesem Beispiel die Führungskraft sich die Bühne zurückgeholt hat. Und die Aufmerksamkeit, vielleicht sogar den Scheinwerfer wieder auf sich gelenkt hat und dadurch wieder im Mittelpunkt stand. Jetzt könnte man überlegen, warum, das ist ja das eine, das Lebendige, und warum gibt es jetzt aber das Sprunghafte? Also warum bleiben diese Personen dann nicht erstmal bei ihrem, bei ihrer Idee und bei der Aufmerksamkeit? Und ich dachte beim Zuhören gerade auch, dieser Wunsch und dieses Bedürfnis nach Nähe und Zuwendung stellt ja ein Stück weit auch ein Spannungsfeld für diese Personen dar, weil sie wollen einerseits Nähe und Zuwendung, andererseits wollen sie aber auch Unabhängigkeit und Autonomie. Mhm. Und je mehr sie im Mittelpunkt stehen, desto mehr Zuwendung bekommen sie. Gleichzeitig leidet in deren Augen und ein Stück weit aber eben auch unbewusst darunter die Autonomie. Das heißt, mhm, sie fühlen sich dann schnell eingeengt, schnell zu eingenommen von den anderen, die jubelnd vor ihnen stehen, also bildlich, mhm, jubelnd. Und dadurch entsteht ein Stück weit eben auch diese Sprunghaftigkeit, dann schnell wieder zum nächsten Thema zu gehen, um sich nicht zu eng zu fühlen.
Ja, und das andere Thema ist wirklich dieses, wir nennen das, es fällt ihnen schwer, die elterliche Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Was es in dieser Szene gestern gebraucht hätte, wäre eben jemand, der sagt, ihr seid genau auf dem richtigen Weg. Mhm. Das wird jetzt anstrengend. Mhm. Da hat jetzt keiner Lust drauf. Und wir müssen da durch und ihr schafft es, Kinder. Wir werden das gemeinsam hinkriegen und bleibt da mal dran. Mhm. Und die sind Teil von eben Verantwortung, Versorgung zu übernehmen, fällt Menschen mit dieser Ausprägung manchmal sehr schwer.
Weil sie ja, ich denke es noch mal weiter, weil, mhm, sie ja dazu in der Lage sein müssten zu sagen, oh, jetzt ist es gerade nicht mein Beispiel oder mein Einfall, der verfolgt wird, sondern der von einem Kollegen und, mhm, einer Kollegin. Ich bin aber dennoch Führungskraft und gebe mir selbst die Autorität und auch das Gefühl, wichtig genug zu, mhm, sein und kann mich deshalb ein Stück weit hinten einordnen beziehungsweise vielleicht sogar einfach nur zurücknehmen.
Ja.
Aber was passiert ist, sie fühlte sich oder er fühlte sich ausgeschlossen.
Sie, ja.
Sie fühlte sich ausgeschlossen. Und hat das kompensiert, und da ist es ein Stück weit ja auch eine Selbstwertproblematik, mhm, sie hat es kompensiert, indem sie das, was sie selbst erlebt hat, mit anderen gemacht hat. Nämlich die Person, die den Einfall hatte, wurde ausgeschlossen, also war, mhm, der ausgeschlossene Dritte, und ihre Idee war plötzlich die gute. Ja.
Ja, jetzt haben wir ja ein Beispiel gewählt, was sehr ausgeprägt ist und wo auch die Dysfunktionalität sehr, mhm, deutlich wird. Mhm. Und dann ist natürlich schon die Frage so, vielleicht auch für unsere ZuhörerInnen, wie kommt denn jemand überhaupt in die Position, wenn der ständig von A nach B springt und an nichts dranbleiben kann? Und hat er dann überhaupt oder diejenige dann auch die Fachlichkeit, dahin zu kommen? Und vielleicht können wir noch mal gucken auf ein Beispiel, wo auch deutlich wird, dass es funktional ist oder was diese Leute auch einfach mitbringen, dass es die in Führungspositionen auch trägt und die dort, mhm, gut fungieren können. Mhm.
Also das Erste, bevor ich das Beispiel auch nenne, ist, die sind einfach, das sind Personen, die andere wahnsinnig begeistern können. Mhm. Das ist ja etwas, was man als Führungskraft schon auch braucht. Man sollte Vorbild sein können und andere mitnehmen können. Aber zu einem Beispiel. Ich denke, wir haben es in der Vorbereitung ja auch besprochen, ich denke an einen Coachee, den ich nach wie vor begleite, der Geschäftsführer von einem IT-Konzern wurde, also so hat der Kontakt, der gemeinsam angefangen, er kam neu in das Unternehmen und hat da ziemlich schnell angefangen, erstmal aufzuräumen, nenne ich es jetzt mal. Also hat seine erste Führungsebene ziemlich genau gescannt und bald für sich beschlossen, wer soll bleiben, wer soll gehen, mit wem kann ich nicht und mit wem kann ich schon. Also hat, mhm, sehr schnell sehr viel Wirbel gemacht.
Also Fangirls um sich geschart.
Viele waren sehr schnell begeistert von ihm, denn, mhm, er hat endlich mal die Probleme in Angriff genommen, die eigentlich schon lang in dieser Firma, mhm, waren. Mhm. Und der Prozess hat sich so entwickelt, dass wir nach einer Weile dann auch mit ihm und der ersten Führungsebene Teamworkshops gemacht haben. Da waren wir dann von unserer Seite, also von dem 19, auch zu zweit vor Ort. Und was da sehr spannend zu beobachten war, und deshalb fällt mir dieser, mhm, diese Führungskraft auch beim lebendig-sprunghaften beziehungsweise histrionischen Führungsstil ein, dass er in den Teambesprechungen, wo wir, ich glaube, 10 Leute waren, auf Ideen, die eingebracht wurden, wahnsinnig schnell und an manchen Stellen, wie ich finde, auch unüberlegt reagiert hat. Also er hat sehr schnell Einfälle anderer abgebügelt und gesagt, das finde ich keine gute Idee. Und hat es dann aber auch so stehen gelassen, ohne selbst Ideen einzubringen. Da war schon ein Stück weit spürbar, dass das auch dazu geführt hat, dass dann erstmal ein Schweigen im Raum war. Also es wurde nicht darauf reagiert und es wurde auch nicht mit, also weder eine andere Idee gebracht, noch mit einer Frage reagiert, warum findest du das nicht gut oder was sind denn deine Bedenken? Sondern er hat da, ähnlich wie als er in die Firma kam, einfach mal ist er reingeprescht. Ich habe so wie so einen Bulldozer vor Augen, der da einmal mal durchfährt und Ordnung macht. Das ist das eine. Und das andere, was dynamisch für uns in der Beraterkonstellation sehr spannend war, ist, er hat angefangen, einen ausgeschlossenen Dritten zu, ich nenne es jetzt mal, produzieren. Das heißt, wir waren zu zweit von unserer Seite und er hat ziemlich schnell mich idealisiert, also war
nur Fokus
fand vieles
auf dich.
Gut, nur Fokus auf mich und hat meinen Kollegen, mit dem ich vor Ort war, ignoriert ist jetzt übertrieben, aber hat ihm weniger Aufmerksamkeit gegeben. Und das ist ja schon was, was sehr bezeichnend ist bei solchen Personen und was man auch ganz gut bei sich, um herauszufinden oder um es zu diagnostizieren, nenne ich es jetzt mal, was man da nutzen kann. Wie erlebe ich mich denn selbst und im Kontakt mit dieser Person, beziehungsweise wie geht's mir? Und uns ging es eben so, dass wir das etwas irritierend fanden, weil wir es so selten von Kundensystemen kennen, dass eine Person ganz stark fokussiert wird und die andere Person überhaupt nicht.
Ja. Ja, da sind wir wieder beim ausgeschlossenen Dritten. Und das ist ja auch der innere Konflikt, dass jemand mit dieser Persönlichkeit oder Führungsstilausprägung nicht der ausgeschlossene Dritte sein will.
Und
deshalb wie wehrt man sich dagegen? Man wehrt sich am besten dagegen, dass man jemand anderen ausschließt. Ich finde an deinem Beispiel ja schön nochmal zu sehen, dieses auf die Bühne gehen und sozusagen sich die Bühne nicht nehmen lassen durch die Ideen anderer. Das hast du ja beschrieben, selbst viele Ideen zu haben, rasch zu begeistern, auch wirklich radikal was anders zu machen oder in die Luft zu werfen, aber dann nicht wirklich offen zu sein für die Ideen anderer. Und ich finde ja nochmal schön, dieser Begriff histrionisch kommt ja von dem Wort Schauspieler ursprünglich. Und ich finde, das ist schön, wie man sich's merken kann, dass wirklich sozusagen diese Bühne und dieser Auftritt was total Wichtiges ist. Und vielleicht kommen wir da auch dazu, was denn eigentlich die Abgrenzung ist, weil damit war ich auch beschäftigt, als du erzählt hast, zum eher narzisstischen Führungsstil, weil man könnte ja auch sagen, dieses Thema andere abbügeln, selbst der Größte sein wollen, das könnte man ja auch mit dem Narzissmus verbinden.
Ja.
Was würdest du denn sagen, wo ist der Unterschied zwischen diesen beiden Führungsstilen?
Also ich würde einmal sagen, das Histrionische hat viel stärker das Dramatische, also diese Dramatisierung und das Emotionale, also die Bühne nehmen. Das Narzisstische hat auch eine Grandiosität, aber stärker verbunden mit dem Gefühl von, ich möchte überlegen und der Bessere oder die Bessere sein, das ist das eine. Und das Grundbedürfnis der beiden ist auch ein anderes. Die histrionische Führungskraft oder die histrionische Person hat ein Grundbedürfnis nach Aufmerksamkeit. Ich will gesehen werden. Und die narzisstische Person hat das Bedürfnis nach Bewunderung. Das heißt, das Gefühl von den Selbstwert stabilisieren ist bei beiden da, aber histrionische Personen stabilisieren den Selbstwert, indem sie einfach eine Aufmerksamkeit bekommen. Und narzisstische Menschen nutzen ja andere, indem sie sie abwerten, um sich selbst besser zu fühlen und den eigenen Selbstwert zu stabilisieren.
Ja, man sagt ja auch, dass bei Narzissmus eben der Selbstwert nicht stabil ist.
Ja.
Und
ich
glaube, dieses Problem haben histrionische Personen nicht so im Vordergrund.
Ich denke, sie haben es aber nicht so stark.
Ja, genau, sie haben es nicht so stark. Ja.
Und eine Sache, was man auch noch sagen kann, ist, dass histrionische Menschen können schon sehr gut auch sehr empathisch sein. Also die können sich gut in andere reinfühlen und auch überlegen, was braucht mein Gegenüber gerade? Also welche Idee, welche grandiosen nächsten Schritt könnte ich jetzt ankündigen? Was würde Anklang finden? Narzisstische Personen, denen mangelt's manchmal an Empathie. Nicht immer, aber das ist auch was so typisch für narzisstische Personen ist.
Ja, gut. Vielleicht gucken wir jetzt dahin, wie geht man denn mit so jemandem um?
Mhm.
Was macht man? Und dazu würden wir ein Mini-Rollenspiel machen.
Mhm.
Und ich würde mich sozusagen in die Rolle einer histrionischen Führungskraft begeben. Ja, du musst mit mir umgehen. Vielleicht ein bisschen Kontext. Die Führungskraft, an die ich denke, ist in einem Umfeld, wo es sehr darum geht, neue Produkte zu machen und auch wirklich erfolgreich mit denen zu sein. Und hat sozusagen eine Führungsmannschaft, von denen sie das Gefühl hat, so richtig mit tollen Ideen kommen die nicht um die Ecke. So. Und eigentlich bräuchte es jetzt was anders und da bräuchte es mehr Dynamik und sie hat alle möglichen Ideen, wie man die jetzt endlich sozusagen zum Laufen bringt. Ja. Mhm. Und nun komme ich wohl zu meiner Coach und möchte sozusagen, dass die mir hilft, dass die endlich loslegen.
Mhm. Okay. Das heißt, du berichtest mir jetzt.
Ja.
Mhm.
Ja, ich freue mich erstmal, dass wir uns sehen. Also ich habe mich total auf den Termin gefreut, weil ich immer es so schätze, mit Ihnen zu reden. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, Sie verstehen dann wirklich, was mir wichtig ist. Und ich habe einfach immer noch das Problem, dass ich da meine nächste Ebene habe. Und ich habe mir schon alles Mögliche überlegt. Also ich habe mir überlegt, vielleicht müsste ich die einfach austauschen. Oder vielleicht, ich müsste denen einfach dieses Gefühl geben, dass die jetzt mal freier denken müssen. Die sind so eingefahren und ich brauche jetzt einfach ein neues Produkt. Es wäre mir so wichtig, dass die jetzt endlich was produzieren, wo ich dann auch wirklich, wo man mit glänzen kann. Wissen Sie, wo man so das auf LinkedIn stellt und einfach alle sehen, da ist was Cooles rausgekommen. So was, was einfach toll klingt und was alle haben wollen, weil das fehlt uns einfach. Also wir sind sonst auf dem absteigenden Ast, wenn wir nicht bald sowas produzieren. Und ich habe das Gefühl, die verstehen es einfach nicht, dass das jetzt wirklich dran ist. Und man braucht da doch jetzt so eine Sichtbarkeit. Und ich höre dann immer nur, was alles nicht funktioniert und warum das nicht geht und warum das nicht geht. Und ich habe auch immer das Gefühl, ich sage, hey, ihr braucht ein cooles Produkt und die schauen mich an. Ich schaue mich an wie so ein Auto. Die wissen überhaupt nicht, was ich damit meine. Es ist doch nicht so schwer zu verstehen, oder?
Es klingt sehr anstrengend. Also ich höre, dass Sie eigentlich sehr energetisch sind und viele Ideen mitbringen und aber ein Team bei sich wahrnehmen, dass das nicht so mitmacht.
Ja, die sind wie so ein schwarzes Loch. Ich gieße da was rein und es saugt es so auf.
Mhm,
Und ich habe das Gefühl, ich muss wieder rausgehen und mir was ausdenken.
Es ist ja wunderbar, dass Sie innovativ sind und viele Ideen mitbringen, gleichzeitig sehe ich wie einen Blumenstrauß, einen bunten Blumenstrauß vor mir, wo sie viele verschiedene Ideen mitbringen, die bestimmt sehr wertvoll sein können. Und gleichzeitig frage ich mich, ob das für das Team vielleicht auch einfach gerade sehr viel auf einmal ist. Also die gar nicht wissen, auf welche Sache können sie sich denn jetzt fokussieren.
Ja, da haben Sie schon recht. Das stimmt. Aber ich weiß auch nicht, wie ich anders damit umgehen soll. Ist doch schön, wenn die so einen Blumenstrauß haben. Da können die doch alles Mögliche daraus machen.
Ja, viele Ideen sind gut und wichtig. Und gleichzeitig ist es als Führungskraft auch gut und wichtig, einen Fokus zu finden und sich zu überlegen, was braucht es jetzt aber konkret? Also da können Sie ja Ihr Talent von vielen Ideen auch nutzen, um es darauf zu fokussieren, zu sagen, und welche dieser Ideen werden jetzt gut?
Ja, aber ich glaube, das kann ich nicht leisten. Da bin ich zu weit weg. Also ich kann nur diesen Blumenstrauß geben, aber ich kann das nicht machen. Das müssen die ja wissen. Die sind ja viel näher dran.
Haben Sie das aber schon mal gefragt?
Ja, vielleicht müsste ich die mal fragen. Also vielleicht denken die ja wirklich, die müssen meinen ganzen Blumenstrauß umsetzen. Das müssen die ja gar nicht. Die sollen ja eine Blume, genau wie Sie sagen, die sollen sich eine Blume rausnehmen und die sollen die zum Blühen bringen.
Und vielleicht braucht es dann genau diesen Schritt, dass Sie mal zu Ihrem Team gehen und Ihnen das, so wie Sie es mir hier mitteilen, auch zu denen sagen. Das sind Ideen, die Sie selber ja auch gut und richtig finden, sonst würden Sie sie nicht bringen. Ihr Wunsch jetzt aber ist, dass nicht all diese Ideen umgesetzt werden, sondern dass das Team selbstständig entscheidet, welche Ihrer Ideen soll es sein.
Glauben Sie wirklich, dass Sie denken, die müssen den ganzen Blumenstrauß umsetzen? Das wäre furchtbar.
Ich könnte es mir vorstellen, wenn Sie es Ihnen nie so gesagt haben.
Ja gut, dann weiß ich, warum die überfordert sind. Das müssen die doch gar nicht.
Ja.
Aber es ist ja vielleicht gut, ja. Das nehme ich mal mit. Das ist auch eine schöne Metapher. Mir gefällt es mit dem Blumenstrauß. Ich finde es schön, jetzt zu sagen, hier ist der Blumenstrauß. Sucht euch eine Blume aus und pflanzt sie ordentlich an. Ja.
Sehr gut.
Danke.
Gerne. Okay, ja, Carla, jetzt sind wir zurück aus dem Rollenspiel. Bin gespannt, gleich auch von dir zu hören, wie ging es dir in der Rolle? Eine oder zwei Beobachtungen, die ich gern vorab noch teilen würde, was ihr unsere Zuhörer jetzt nicht sehen, ist, dass du mir ziemlich bald, sobald du in diese Rolle geschlüpft bist, gegenüber saßt und hibbelig wurdest, gestrahlt hast. Und ich hatte den Eindruck, du sprudelst vor Ideen, obwohl ich wusste, du bist in eine Rolle geschlüpft, war sehr schnell spürbar, was da jetzt gleich passiert oder was tatsächlich auch passiert ist. Mhm. Wie ging es dir?
Ja, ich finde schon, das Charakteristische, wenn man sich in diese Rolle begibt, es macht auch wirklich Spaß. Mhm. Also auch die Führungskraft, die ich vor Augen hatte, ist jemand, da habe ich wirklich das Gefühl, die leuchtet so innerlich, wenn ich mit ihr spreche. Und ich war schon damit beschäftigt, auch in dieser Rolle, dass ich erst so einen Widerwillen hatte bei deinen Interventionen, dass ich dachte so, sie hat ja recht, aber ich möchte weiter sprudeln. Mhm. Und gleichzeitig wollte ich ja auch, dass die was umsetzen. Und ich glaube, das ist wirklich dieses Schwierige, wie lange lässt man die Leute auch sprudeln im Kontakt? Also wie viel Raum gibt man auch, jetzt haben wir es hier ja sehr verkürzt gesagt, so wie viel Raum gibt man auch der Wertschätzung und der Aufmerksamkeit, dass ich wirklich tolle Ideen habe? Und ab welchem Punkt sozusagen versucht man auch wieder den Fokus zu setzen? Mhm. Mhm. Und ich glaube, es ist deshalb gut gelungen, weil ich sozusagen nicht wirklich in die Verantwortung musste. Mhm. Letztendlich war ja die Lösung, dass ich die Verantwortung fokussiere, aber trotzdem abgeben kann. Mhm. Ja.
Mhm. Also eine sehr wesentliche Sache, die du auch gerade benannt hast, und das würde ich sogar meinen, bezieht sich jetzt gar nicht speziell auf diesen Führungsstil, mhm. sondern auf alle, ist, dass bei Interventionen ein erstmaliges Validieren und Wertschätzen der Einfälle oder der Themen, die mitgebracht werden, wahnsinnig wichtig ist und gerne unterschätzt wird, weil wir Menschen wollen ja immer gesehen, gehört und verstanden werden. Und das war tatsächlich auch mein Vorgehen, dass ich erstmal dachte, ja, du sitzt mir gegenüber, hast viele Ideen und das soll jetzt auch erstmal Anklang finden. Mhm. Und das Zweite war, dass ich dann das Gefühl hatte, ich muss dich jetzt ins Hier und Jetzt bringen. Also ein Stück weit eine Hier und Jetzt-Intervention zu machen und sagen, was ich gerade wahrnehme. Und dadurch, oder da habe ich das Bild des Blumenstraußes aufgegriffen. Es sind viele Ideen, die gut sind. Blumen sind ja erstmal auch schön.
Ja.
Und dass aber das etwas Überforderndes sein kann. Und ich denke, bei histrionischen Personen oder Führungskräften ist es nicht unwichtig, im Hinterkopf zu haben, dass sie Anerkennung wollen und gleichzeitig auch eine Sorge haben, ausgeschlossen zu werden. Das heißt, hier hat es funktioniert, als ich zu dir meinte, deine Ideen sind der Blumenstrauß und aus deinen Ideen soll eine ausgewählt werden.
Ja.
Also das Team soll nicht selber mit neuen Ideen kommen, sondern es soll eine deiner Ideen sein. Und vermutlich war es deshalb für dich handhab- und annehmbar.
Ja. Ich glaube, ich hätte mir schwer getan, dann noch in dieser Rolle sozusagen Ideen von anderen zuzulassen. Mhm. Und gleichzeitig war ich wirklich auch froh, die Verantwortung abzugeben für den mühsamen Prozess des Anpflanzens und Großziehens.
Also man kann sagen, wie geht man damit um? Man wertschätzt erstmal, man bezieht sich auf das Hier und Jetzt und blickt darauf, kann man jetzt mit all diesen Ideen machen? Weil das ist ja das Dilemma, wo man oft Gefahr läuft, dass man sich auf dieses sehr lebendige Verhalten dann auch vielleicht einlässt und weiter Ideen sammelt. Und die Kunst ist es, konkret zu werden, konkret zu bleiben und sich da nicht zu sehr mitreißen zu lassen. Und ja, im Hinterkopf zu haben, dass eine Wertschätzung und der ausgeschlossene Dritte ein Gefahr für das Gegenüber ist.
Ja, und eben aber auch nicht zu schnell zu einengend zu werden.
Ja.
Und das ist echt diese Balance gut zu halten. Und natürlich, wenn wir jetzt mehrere gewesen wären, ist es natürlich auch immer gut, andere einzuladen und diese Integration zu fördern, wenn jemand eben sehr im Fokus steht, dann auch andere Stimmen mit reinzunehmen. Mhm. Vielleicht sind wir jetzt ja schon, gehen wir Richtung Ende unserer Folge. Mhm. Wenn man jetzt mitnehmen sollte, was sind so die drei Kernbotschaften, die wir gerne setzen wollten oder was man sich merken soll zum lebendig sprunghaften Führungsstil?
Ich würde sagen, einmal ist es, dass der lebendig sprunghafte bzw. histrionische Führungsstil eine Person ist, die sehr schnell begeisterungsfähig ist, die sehr gut darin ist, kreative Lösungen zu finden bzw. neue Ideen und Impulse anzustoßen. Also jemand, der sehr schillernd ist und auf einer Bühne steht.
Und das zentrale innere Thema ist die Angst, ausgeschlossen zu werden und ein großes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und gesehen zu werden.
Und im Umgang mit solchen Personen hatten wir gesagt, dass es einmal wichtig ist, die Ideen und Einfälle wertzuschätzen und zu validieren und gleichzeitig aber auch darauf zu achten, im Hier und Jetzt zu bleiben, im besten Fall eine Ordnung reinzubringen und sich eben nicht in dieses schillernd Sprudelnde mit reinziehen zu lassen, sondern eine Hier und Jetzt-Intervention zu machen. Genau. Dann hatten wir ja oder haben wir jetzt noch unsere bekanntliche Abschlussfrage. Welches Bild möchten wir unseren ZuhörerInnen mitgeben?
Ja, ich habe das Bild von jemandem, der auf der Bühne steht und so eine riesige Tüte voll Konfetti in die Luft wirft. Und vor der Bühne stehen ZuschauerInnen, die zugucken und das toll finden und gleichzeitig nicht ganz dabei sind oder wo nicht ganz eine Beziehung besteht zu demjenigen, der auf der Bühne das Konfetti wirft.
Also die anderen sind begeistert, aber irgendwie ist die Person auf der Bühne doch alleine. Ja, schönes Bild.
Gut, vielen Dank.
Vielen Dank dir auch. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.